Preis dem Herrn. Jesus, du bist der König des Friedens. Du bist der Herr aller Herren. Halleluja, wir preisen dich, Herr Jesus, und wir loben dich heute Abend und danken dir, dass du über allem Herr bist. Du hast alles in deiner Hand. Amen. Ich lade euch ganz herzlich ein zu diesem guten Thema heute über das Fundament. Jesus ist der Grundstein, dieser Eckstein. Er ist die Grundlage unseres Glaubens. Und darüber will ich ein paar Gedanken loswerden. Heute Abend hat dein Leben ein Fundament. Ist Jesus die Grundlage unseres Lebens? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Worauf bauen wir eigentlich? Bauen wir nur auf ein paar fromme Sprüche? Bauen wir auf ein Bekenntnis? Was ist die Grundlage unseres Glaubens? Darüber wollen wir nachdenken. Aber ich lade zuerst einmal ein, dich ganz herzlich für morgen. Morgen werde ich über unsere Feinde sprechen. Wir haben Feinde, eine ganze Menge. Schlimme Widersacher, Widerständler, Leute, die uns bekämpfen. Und das sind nicht Leute, sondern Fleisch und Blut. Und eine, das bin ich selbst. Ich bin der Rebell, der oft gegen Gott rebelliert. Kenne und erkenne deine wahren Feinde. Wo sitzen sie? Dann am Sonntag werde ich über Versager was sagen. Gott gebraucht auch Versager. Ich weiß, was es bedeutet, wenn du mal versagt hast, wenn du auf die Nase liegst, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, wenn alles drunter und drüber geht und du im Chaos lebst. Und wie geht's mit mir weiter? Gott hat dich lieb. Das ist die Botschaft. Gott hat ein gutes Wort für dich für Sonntag vorbereitet oder mir gegeben, dass ich dir weiter sagen soll. Gott kann auch Versager gebrauchen. Und die Bibel ist voll von Versagern, die durchgefallen sind. Und Gott hat sogar erlaubt, dass man durchfällt und versagt. So, Gott liebt uns. Also herzlich eingeladen zu den nächsten Gottesdiensten. Am Mittwoch werde ich zum Thema sagen, wir leben und arbeiten nicht umsonst. Das ist dann soweit. Heute dein Leben, das ist die Grundlage. Du lebst und solange du lebst, ist Gott für dich. Solange du lebst, da gibt es Hoffnung. Und die Frage ist, worauf baue ich meine Ewigkeit, meine Zukunft, mein Dasein, was bestimmt mich? Was gibt mir Kraft vor? Schöpfe ich meine Kraft her? So, worauf bauen wir? In der Bibel wird uns gesagt, dass zwei Leute ein Haus gebaut haben, und zwar in der gleichen Gegend. Diese Geschichte, wir denken manchmal, der eine hat es im Tal gebaut und der oben auf dem Berg. Nein, das ist nicht so gewesen, sondern beide haben in der gleichen Gegend gebaut. Nach der Geschichte Jesu, also wenn ich die genau höre und lese. Der eine hat nur an der Oberfläche gebaut und der andere hat im Tiefgang, hat tiefer gegraben und so weiter. Und nicht nur an der Oberfläche. Nein, er hat so lange gegraben, bis er auf Granit kam, auf Stein kam, auf Fels kam. Und darauf hat er gebaut. Und das vergleicht Jesus, der kluge und der törichte Baumeister. Wenn du sagst, ich bin Jesus begegnet, ist mir so groß geworden die letzten Tage. Und so viele Menschen sagen, ich bin Jesus begegnet. Ich habe Jesus angenommen. Jesus ist der Herr meines Lebens. Dann muss sich was bei mir verändern. Dann muss mit mir was passieren. Dann muss ein Unterschied sein zwischen einst und jetzt. Das ist die große Sache, die mich bewegt. Wenn du richtig Jesus begegnet bist, bist du nicht mehr derselbe. Siehe, ist jemand in Christus, der ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bist du einem falschen Jesus begegnet. Welchem auch immer. Es gibt auch falsche Christusse. Deshalb, wenn Jesus dir begegnet, dann bist du eine neue Schöpfung. Entspannt, wiedergeboren, umgekrempelt und so weiter. Und dann musst du dir nichts mehr vormachen. Du bist ein echter Jünger Jesu Christi. Alle, die bisher dem richtigen Jesus begegnet sind, die haben sich radikal verändert. Und ich mache immer an dieser Geschichte Zachäus. Was ich ja vom verlorenen Sohn lange Zeit rumgemacht. Aber jetzt bin ich beim Zachäus. Und wahrscheinlich den ganzen Monat März werde ich irgendwo beim Zachäus hängen bleiben. Zachäus ist eine Geschichte, die es für sich selbst spricht. Gar keine große Rede, keine große Predigt und so weiter. Aber der Herr begegnet dem Zachäus und der ist ein neuer Mensch. Ich denke auch an Paulus später. Auch die gleiche Geschichte. Jesus begegnet dem Saul von Tarsus und innerhalb von ein paar Tagen ist Paulus total anders. Predigt Jesus, als wenn er ihn schon 100 Jahre gekannt hätte und so weiter. Predigt den Auferstanden, beweist den Juden, dass Christus lebt. So, Jesus ist mehr als nur eine Religion. mehr als nur Gesang, Gebet oder Predigt oder irgendeine humanitäre Hilfe, dass man armen Leuten hilft oder irgendeine fromme Aktion. Jesus ist mehr als nur fromme Paraden und Prozessionen und so weiter oder Jesusmärsche, was auch immer so gibt. Jesus ist mehr. Wenn man Jesus wirklich begegnet, dann ändert sich so viel in unserem Leben. Weißt du, Jesus macht alles neu. Plötzlich brauche ich viele Sachen nicht mehr. Plötzlich sage ich, der Zachäus, und wenn ich jemanden betrogen habe, das gebe ich vierfach zurück und dann die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Ich habe mich oft gefragt, wovon hat der gute Mann gelebt? Wenn er die Hälfte den Armen gibt, dann alles wieder gut macht und so weiter. Weißt du, Jesus anzunehmen ist mehr als nur nichts mehr Böses tun oder erhebende Gefühle zu haben. Wir haben alles in ihm. Wenn wer den Sohn Gottes hat, der hat ewiges Leben. Der hat andere Gangart, der tickt anders. Der hat die Offenbarung, der hat das Wort Gottes, der hat den Heiligen Geist. Ist total anders. Der redet anders, der ist positiv eingestellt, obwohl alles negativ um ihn herum ist. So, wer Jesus angenommen hat, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Er hat eine Leitung vom Heiligen Geist geführt. Er hat Offenbarungen über Gott, Vater und den Sohn, Jesus Christus. Jesus wird durch den Heiligen Geist verklärt. Plötzlich hat er Erkenntnisse, die er vorher gar nicht gehabt hat. Das ist, was sich verändert. Jesus wird verklärt durch den Heiligen Geist in uns. So, wer sich Jesus hingibt, wer Jesus wirklich begegnet, dem lebendigen Christus begegnet ist, der fängt ein siegreiches Leben an. Und die Hälfte gebe ich den Armen. Verstehst du, er lebt plötzlich für ganz andere Ziele. Sein Leben hat ganz andere Prioritäten. Viele Bekehrte nützen nicht die Möglichkeiten, die Gott einem gibt. Das ist schade. Ist zu bedauern. Viele wollen nur die Segnungen haben, die Heilung, Befreiung und so weiter. Aber sie wollen nicht den Preis dafür zu zahlen. Und das ist ein Preis. Ich muss die Hälfte hergeben. Wieder gut machen. Ich muss Dinge ordnen in meinem Leben. Sie wollen nicht kämpfen. Sie wollen nichts tun. Und das ist schlimm. Also der Glaube an Jesus Christus muss irgendetwas in meinem Leben bewirken. Es gibt keine billige Gnade. Das hat Bonhoeffer so gut und klasse dargestellt, den evangelischen Christen. Es gibt keine billige Gnade. Wir sind erlöst aus Gnaden, aber dann, die Gnade hat seinen Preis. Dann, ja, ich muss von etwas abkehren, aber zu etwas hinkehren. Zu Gott, verstehst du? Und das, also diese Erlösung ist umsonst, gratis. Aber dann das heilige Leben. Viele Christen stehen oft im christlichen Leben auf im falschen Bein. Sie treten mit dem falschen Bein ins Reich Gottes hinein, so wie dieser eine, der über die Mauer steigt oder durchs Fenster reinkommt oder was weiß ich, und hat kein hochzeitlich Kleid an. Gnade ist, dass wir total neu ausstaffiert werden. Sie denken, ach, das brauche ich alles nicht, darauf kann ich verzichten. Und ein Bibelwort will ich heute einfach in den Raum hineinstellen, wo Jesus sagt, das Himmelreich leidet Gewalt. Und wer Gewalt anwendet, der reißt es an sich. Wer Gewalt anwendet am Reich Gottes, da muss man Gewalt anwenden. Ich will streben nach dem Leben, singen wir. Bis alles vorbei ist, bis alles abgehakt ist. Die Bibel sagt uns klar, dass ohne Mühe, ohne Kampf, ohne Fleiß, ohne der Heiligung niemand den Herrn sehen wird. Also wir werden gerettet aus Gnaden. Aber jetzt kommt, ohne ernsthafte, fortdauernde Anstrengung gibt es keine Seligkeit. Erreichen wir nichts. Und das nicht nur in der Seligkeit, sondern überhaupt. Weißt du, in uns stecken Talente und Gaben, aber die muss ich fördern. Ich muss üben, Musik, ich muss üben, lesen und schreiben und so weiter, ständig etwas unternehmen. Jesus sagt einmal, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Also, wir haben es erfasst, aber jetzt geht's weiter. Es geht vorwärts. Paulus, er sagt einmal, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Und die Frage ist, was ist mein vorgestrecktes Ziel? Wonach jage ich? Was suche ich? Was strebe ich an? Was wünsche ich mir? Ja, dass es ein bisschen besser geht in diesem Leben. Nein, ich wünsche mir viel mehr. Ich will ewiges Leben, ich will Glückseligkeit, ich will Freude für Zeit und Ewigkeit. Wer in den Himmel kommen will, ich habe darüber nachgedacht, der muss mehr tun, als nur morgens und abends ein Gebet sprechen. Wer in den Himmel kommen möchte, der muss mehr tun, als nur ab und zu mal in die Kirche zu gehen, eine Predigt zu hören, sich taufen zu lassen oder sonst etwas, oder bestimmte Sünden zu meiden, der muss mehr tun. Wer Gewalt anwendet, der reißt das Reich Gottes an sich. Es reicht nicht aus, nur einmal selig zu sterben. Verstehst? Was nützt es, wenn ich selig sterbe und ich habe kein Vermögen, kein Bankkonto im Himmel? Die Bibel sagt, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Ich habe mich nicht bekehrt aus Angst vor der Hölle. Ich denke, dass ich schon aushalten könnte, wenn ich in der Hölle wäre. Verstehst du, wenn ich schon das Leben ausgehalten habe, den ganzen Böse und Widerwärtige, dann werde ich auch noch das andere aushalten. Aber deshalb habe ich mich nicht bekehrt aus Angst vor der Hölle. Ich habe mich bekehrt, weil ich Jesus liebe und Jesus lieben möchte, weil er mir so viel bedeutet. Und ja, weil ich mich in Jesus verliebt habe. Das ist alles, warum ich mich bekehrt habe. Und weil ich gemerkt habe, das, was du hier in dieser Welt erreichst, das ist nicht alles. Jesus will uns verändern, befreien und erlösen von unseren bösen Leidenschaften. Das ist Erlösung. Erlösung ist mehr als nur Halleluja zu sagen. Erlösung ist, dass ich nicht mehr böse bin, nicht mehr zornig bin, nicht mehr bitter bin, nicht mehr ungeduldig bin, nicht mehr Egoist bin. Was? Christ und Egoist, das verträgt sich nicht. Ich muss mich entscheiden, was will ich sein? Weißt du, wenn ich mich bekehre zu Jesus Christus, dann muss ich seine Natur annehmen. Und seine Natur war, er erniedrigte sich selbst. Er wurde wie ein Mensch empfunden und erlebt. So, wenn ich mich bekehre und zu Jesus komme, dann werde ich verändert. Da kann ich nicht mehr lieblos sein. Da muss ich sogar meine Feinde lieben, um Himmels Willen. Die Bösen, die negativen Menschen, die Pessimisten. Jesus will uns erlösen. Von was? Und das ist, hat dein Leben ein Fundament. Das ist, was mir gezeigt hat, in der Gemeinde, wo ich zum Glauben kam, haben die Leute gepredigt, du musst mit der Sünde brechen. Ich habe gesagt, wie macht man das? Wie bricht man mit der Sünde? Nicht nur, dass du da, die Leute haben bei mir gepredigt, radikal. Weißt du, das war noch die Zeit, als der Billy Graham auch noch drum war und hat eine knallharte Predigt gehört. Ich habe eine Billy Graham Predigt in Englisch natürlich ins Internet gesetzt. Das war, da predigt er noch dynamisch, voller Feuer, so, weißt du, nicht mehr so, ach, wir sind alles Gute, Kinder Gottes, die Sünde ist dein Verderben, du musst dich bekehren und du musst mit der Sünde brechen. Das haben bei mir die Leute in der Gemeinde gepredigt. Und es reicht nicht aus, Sündenvergebung zu haben. Du musst jetzt ein heiliges Leben leben. Und dann habe ich die Leute gefragt, was ist das? Und ich bin so dankbar, dass sie mich so hart genommen haben. Das muss weg und das muss weg und das muss weg und das muss aufhören und das kannst du nicht. Weißt du, ich muss von der ganzen, ich bin so gerne ins Kino gegangen. Nun, du sagst, Kino gehen ist keine Sünde. Aber ich habe alles angeguckt. Weißt du, gerade 18 geworden, verstehst du, und Filme angeguckt, die dann für 18-Jährige erst ab 18 erlaubt waren. Und die habe ich schon vorher angeguckt. Ja, Genusssucht. Diese Dinge muss ich alles brechen. Weißt du, die haben gesagt, wenn du Jesus nachfolgen willst und so weiter, kannst du das nicht mehr und das nicht mehr. Zuerst habe ich gedacht, die Leute sind alle gesetzlich, dogmatisch. Aber hinterher habe ich gemerkt, in der Bibel steht das alles. Die haben mir vorgelesen, was ein Christ macht und was ein Christ macht. Zuerst dachte ich, das ist ja Altes Testament. Aber die haben gesagt, nee. Lies mal den Apostel Paulus, was der schreibt, was ein geheiligtes und Gott wohlgefälliges Leben ist. Ich habe gedacht, wer kann da noch selig werden? Ich kam an einem Punkt in nach meiner Bekehrung, nach der Taufe, wer kann überhaupt noch selig werden? Und ja, und meine Brüder haben gesagt, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und dann kam ich später an einen Punkt, ich habe gemerkt, der Herr, er verlangt so viel von mir, das kann ich gar nicht. Das werde ich nicht schaffen. Und dann ist mir so groß geworden, der Petrus vor Pfingsten und der Petrus nach Pfingsten. Der Petrus vor Pfingsten war ein Schwächling, ein Feigling, und das war ich auch, obwohl ich nicht auf den Mund gefallen bin, obwohl ich nicht feige war äußerlich. Aber wenn es um den Glauben ging, habe ich immer Frosch im Hals gehabt. Mich geschämt, geniert, was denken meine Freunde, meine Kollegen, meine Nachbarn. Und dann habe ich gesagt, ich brauche den Heiligen Geist. Und das ist, was Gott mir gegeben hat und was mir geholfen hat. Und dann sehe ich Petrus nach Pfingsten voll des Heiligen Geistes, er tritt auf und predigt gegen die Leute, die ihn Jesus gehasst haben, die ihn gekreuzigt haben und so weiter. Ihr habt diesen Jesus gekreuzigt. Wie konnte er so mutig sein? Und ich habe eines erlebt, dass der Heilige Geist ein Geist der Kühnheit ist, ein Geist des Mutes ist, ein Geist der Besonnenheit ist, ein Geist der Kraft ist. Und ich bin so dankbar, dass ich Pfingsten erleben durfte. Also, das Fundament ist so wichtig. Wer da glaubt und getauft wird, der soll den Heiligen Geist empfangen. Und nicht nur, dass ich in Zungen rede. Nein, plötzlich habe ich gemerkt, in deinem Leben verändert sich so viel. Ich fluche nicht mehr. Weißt du, ich bin in Bayern groß geworden eigentlich. Und dort meine Gehversuche gemacht. Und die Bayern können schon ganz schön und saftig fluchen. Das können die Berliner gar nicht so, verstehst du? Verstehst du? Schon allein das Wort Jemene, weißt du, was es heißt? Jesus Maria. Jemene. Ja, und immer wieder Kruzifix, verstehst du? Das sind also Auswüchse, wenn du dich auf den Finger geschlagen hast, dann gleich so ausfällig geworden. Und das habe ich gelernt, weißt du, plötzlich eine ganz neue Sprache. Du fluchst nicht mehr, du schimpfst nicht mehr, du regst dich nicht mehr auf. Du sagst, aua, mehr nicht. Weißt, Jesus erlöst uns von unseren ganzen Handicaps, was uns so zu schaffen macht, als alter Mensch, ein unerlöster Mensch. Und es ist ein Unterschied zwischen einem Erlösten und einem Nicht-Erlösten. Der Nicht-Erlöste, der hat Liebe zur Weichlichkeit, Weiblichkeit. Da schießt so, oh, das tut mir weh, ich habe Angst, ich fürchte mich. Das kann ich nicht. Weißt du, und diese Weichlichkeit steckt in uns tief drin. Wir sind eigentlich nicht so zimperlich, aber wenn es um uns persönlich geht, sind wir feige, zimperlich, ängstlich, verzagt, so schnell mutlos und immer wieder kommt es über uns, ich kann es nicht, ich schaff's nicht, ich gebe es auf, ich resigniere. Jesus hat mich erlöst. Und ich sage ja von mir aus, bei dir ist vielleicht was anders, aber bei mir sind so viele Dinge, die Gott plötzlich nach und nach, nicht alles auf einmal. Und ich bin Gott froh, dass er nicht alles auf einmal mir gezeigt hat. So nach und nach, Stück für Stück. Aber das ist so wichtig, das Fundament wurde gelegt. Und ich bin Gott dankbar. Und eines dieser Dinge war Rechthaberei. Verstehst du? Ich wollte immer Recht haben. Und ich habe immer Recht. Verstehst du? Auch wenn ich Unrecht habe. Aber das war so ein Trieb, so eine Sucht. Immer Recht, immer beweisen. Die sind alle falsch, ich bin richtig. Und das hat sich sogar später auch in meinem christlichen Leben ein Stück weit ausgewirkt. Wenn ich Zeugnis gegeben habe, die sind alle verkehrt, die kommen alle in die Hölle, die kennen Christus nicht, die sind katholisch oder evangelisch oder freikirchlich oder was weiß ich, die lesen nicht die Bibel, die sind alles Pharisäer. Nur ich bin richtig. Und Gott hat mir etwas gezeigt. Verstehst du? Ich habe am Schluss noch gedacht, ich werde der einzige Heilige, bis Gott mich zerbrochen hat, bis Gott mich in die Sünde fallen ließ, und zwar ganz tief, dass ich gemerkt habe, du bist im Unrecht, du bist nicht richtig. Viele Christen wollen in dieser Welt recht bequem und sorgenfrei leben. Nicht nur rechthaberisch und nicht nur weichlich, sondern einfach ein schönes easy life. Wunderbar gesegnet, der Herr sorgt für einen wie im Schlaraffenland. Aber ich habe eines gemerkt, wenn du mit Jesus gehst, wenn du mit Jesus wandelst, du bist nicht im Schlaraffenland. Da bist du in der Hölle. Voller Feinde, voller Widersacher. Aus jeder Ecke guckt der Teufel raus. Und viele wollen ohne Kampf sanft und friedlich sterben. Und ich habe das einfach in meinem Leben erlebt. Es geht gar nicht so sanft und friedlich. Wenn ich die Menschen angucke, wie die sterben, die müssen so viel loslassen, so viel aufgeben, auch so viel, ja, Vater aufgeben, Mutter aufgeben, Brüder aufgeben, Schwestern aufgeben. Fängt schon im Leben an. Dem zu entsagen und jenem zu entsagen und dann sogar seinem eigenen Leben. Furchtbar. Aber das ist Erlösung. Und dann, weißt du, viele Leute wollen nur ein Plätzchen im Himmel. Eine Frau hat mir erzählt neulich, weißt du, wenn ich nur durch die Hintertür reinkomme ins Reich Gottes und ein Plätzchen im Himmel finde, dann bin ich schon glücklich. Aber das ist nicht der Sinn unserer Erlösung. Wir sollen König und Priester sein. Wir haben eine ganz hohe Berufung. Und nicht nur, da irgendwo ein Plätzchen im Himmel zu bekommen. Jesus sagt, das Himmelreich leidet Gewalt. Es erfordert alles. Verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, komm und folge mir nach. Wer kann da noch selig werden? Die Nachfolge Jesu, der Glaube an den lebendigen Gott, das erfordert alles. Alle meine Kräfte, meine ganze Anstrengung, den totalen Einsatz. Und dann kommt noch Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung. Das haben mir die Brüder in der Gemeinde gepredigt. Erzählt, junger Mann, Ich war der einzige Jugendliche in der Gemeinde damals. Ich weiß, was es bedeutet, der einzige Jugendliche, da unter 20 alte Herren zu sein, in der Brüderstunde. Und dann kritisieren sie ständig an dir rum. Du musst dich beherrschen lernen. Du musst Selbstkontrolle üben. Aber ich bin Gott dankbar, dass sie mir das gepredigt haben. Ich habe es nicht immer geschafft. Und ich schaffe in vielen Dingen bis heute nicht, muss ganz ehrlich sein. Denn das Leben ist hat noch nicht aufgehört. Der Lauf habe ich noch nicht vollendet. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich muss immer wieder mich zusammenreißen und sagen, jetzt Selbstkontrolle, Selbstzucht. Weißt du, was das ist? Sich selbst züchtigen. Nicht, dass wir uns geißeln und quälen, nein. Aber sich zusammenreißen, alles dran setzen. Es erfordert Dauerkampf und Dauereinsatz, fortwährenden Kampf. Solange ich lebe, ich muss immer wieder auf den Herrn schauen, immer wieder besinnen. So geht's nicht. Wer nicht absagt allem, was er hat, hat dir das jemand gepredigt? Hast du das irgendwo schon gehört? Verzicht, Opfer, Hingabe. Weißt du, das darf man heute gar nicht sagen. Weißt du, man muss heute sagen, du kriegst alles, wenn du einen Heiligen brauchst. Weißt du, keine Schwierigkeiten. Ich bin dann in eine andere Gemeinde mal gekommen, später, nachdem ich aus dieser extremen Gemeinde erlöst war, dachte ich, dass ich erlöst bin. Weißt du, dann bin ich in eine andere Gemeinde gekommen. Weißt du, wenn du an den Heiland glaubst, hast du keine Probleme. Und ich habe gemerkt, die lügen alle. Ich habe Haufen Probleme. Ich habe Kämpfe, ich habe Schwierigkeiten. Und dann habe ich gedacht, du, bei mir stimmt was nicht. Denn die erzählen, wenn du an den Heiland glaubst, hast du keine Probleme. Und ich hab's dutzendeweise. Weißt du, man muss alles dran setzen, permanent, beständig, einfach kämpfen, ringen, eindringen, versuchen immer wieder, Anlauf nehmen. Heute schaffe ich es nicht, aber morgen werde ich es wieder probieren. Und dann habe ich ein Buch gekriegt von jemand, ich glaube Erich Sauer war es, von Erich Sauer, der hat ein Buch geschrieben, Triumph des Gekreuzigten, wenn Christus in dir ist, und studier das, hat er mir gesagt. Studier das Buch, lese das Buch, verinnerliche das Buch, schlag das nach, ob es in der Bibel auch so steht. Triumph des Gekreuzigten. Christus will in uns triumphieren, in der Welt draußen triumphieren. Und im Himmel gibt es nur Helden. Ich weiß noch, da war eine Bibelstunde und hat darüber gehalten, bei uns so einen Bibelabend gehalten. Im Himmel gibt es nur Helden. Das hat immer wieder dieser alte Herr aus Wiedernest gepredigt. Im Himmel gibt es nur Helden. Brüder und Schwestern, im Himmel gibt es nur Helden. Da habe ich gedacht, und bin ich auch ein Held? Werde ich auch ein Held mal werden? Werde ich schaffen, dass ich ein Held bin? Ich habe im Internet auf meiner Facebook-Seite die Worte von Trump, was er über Billy Graham am Sarg sagt und wer Billy Graham lobt. Also, und da wird beschrieben, wer sein Vater, also er liest kurz irgendwo seine Biografie ab, und sagt, der Vater hat gebetet vor 80 Jahren in der Kapelle damals, oh Gott, wir brauchen einen Mann, der mutig aufsteht und Amerika für Jesus gewinnt und so weiter. Und dann kam Billy Graham, dieser junge Pastor, dieser junge Prediger. Also ich finde es toll. Und dass ich so las, und oder nicht nur las, sondern diese Worte von Trump hörte, was er über Billy Graham sagte, da kam er mit Tränen. Also dieser junge Mann, was er aus seinem Leben gemacht hat, aus den 80 Jahren, und er sagt, er hat zu mehr als 200 Millionen Menschen gepredigt. Und wie viele haben das gehört, wie viele haben das erlebt? Und mir hat der Mann so viel gegeben. Also Billy Graham, sein Buch Friede mit Gott, hat mich inspiriert, war eines der ersten christlichen Bücher. Bunyans Pilgerreise, der breite und der schmale Weg. Und dann Friede mit Gott. Und dann Erich Sauer, Triumph des Gekreuzigten, Morgenrote Welterlösung. Das waren diese Bücher, die mich inspiriert haben, so fundamental. Friede mit Gott. Und das Himmelreich leidet Gewalt. Und an diese Worte von Erich Sauer denke ich immer nur wieder. Im Himmel werden keine ängstlichen Menschen sein, keine zimperlichen Menschen sein, keine Weichlinge, keine Feiglinge. Uiuiuiui, habe ich gedacht. Und ich? Verstehst du, ich bin ein junger Mann. Nur Überwinder, die sich tapfer geschlagen haben, die kühn und mutig waren. Es steht fest, was Johannes der Täufer predigte. Tut Buß und bekehrt euch und so weiter. Lasst euch taufen, das Himmelreich leidet Gewalt. Auf das bezieht sich Jesus. Und nur die Gewalt gebrauchen, die reißen es an sich. Wer die Hände einfach in den Schoß legen, die werden das Himmelreich nicht erlangen. Einfach, ja, der Herr wird schon alles machen. Ich war in dieser Phase. Ich kann darüber sprechen, weil ich das durchgemacht habe. Weißt du, der Herr wird das alles machen. Der Herr wird es geben. Der Herr schenkt das Wollen. Ja, aber ich muss kämpfen. Ich muss arbeiten. Ich muss alles dran setzen. Ein guter Baum. Jetzt sehe ich es, wenn ich so vorbeifahre, über Land fahre und so weiter, dann sehe ich, wie die Gärtner im Garten überall arbeiten und die Bäume beschneiden. Und manchmal ganz radikal. Da wird manchmal ganz hart gehandelt, so im Baum, da wird es beschnitten, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Das gehört zum Fundament des Glaubens. Wir werden so richtig schön beschnitten. Das muss weg. Und erst die beschnittenen Zweige, Äste, bringen gute Frucht. Nicht so viel. Weißt du, es geht nicht um die Masse. Gott sucht nicht die Masse. Der Gärtner sucht nicht die Masse. Er sucht nicht Quantität, sondern Qualität. Das Himmelreich muss uns alles wert sein. Diese Beschneidung. Alles ungöttliche Tode muss weg. Mein Fleisch, mein Ego. Und sobald es an den alten Menschen geht, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber bei mir geht es. Nee. Also das muss nicht unbedingt sein. Weißt, aber Gott führt uns in die Tiefe. Ich werde nie vergessen, weißt du, man will andere bekehren, andere belehren, andere kommandieren. Und ich werde nie vergessen, wie Gott zu mir in Kiel auf dem Wilhelmsplatz beim Verteilen von Traktaten und Einladung zu der Zeltmission gesprochen hat. Weißt du, man will andere bekehren, man will anderen predigen, aber Gott will zu uns selber sprechen. Und weißt du, was dann passierte? Dann gebe ich so einen Zettel, kennst du Jesus? Einen Mann, der liest es durch. Dann wird gedankt, oh lieber Heiland, danke, der nimmt das Wort ernst. Liest es durch, der hat wirklich das Wort ernst genommen. Dann kommt er zurück und sagt, mein Herr, das darf ich Ihnen wieder zurückgeben. Eine Frage, kennen Sie Jesus? Ja. Ich habe Theologie studiert, bin getauft, bin geisterfüllt, ich kenne Jesus. Und habe mit dem Mann argumentiert, er sagte, gut, wenn Sie Jesus kennen, dann ist es in Ordnung. Und geht weiter. Zu Hause liege ich im Bett. Herr, kenne ich dich wirklich? Verstehst du, wir glauben, dass wir ihn kennen. Wir glauben, dass wir die Bibel durchgelesen haben. Wir glauben, dass wir alles verstanden haben. Herr, kenne ich dich wirklich? Und so stand ich in meinem Bett oder lag ich in meinem Bett. Und habe gesagt, Heiland, dich kenne ich nicht. Ich muss dich weitersuchen. Ich bin Christ geworden, ich bin getauft, ich habe die Bibel gelesen, aber dich richtig kennen. Und dann fing ich an zu fasten, 8 Tage, 40 Tage, und dann fing ich an Gott zu suchen. Und erst am Ende der Fastenzeit fing Gott mit mir zu sprechen, nicht gleich am Anfang. Weißt du, wir brauchen zuerst einmal diese Korrektur, dass uns so ein Mensch auf der Straße sagt, kennst du Jesus? Wann hat dich jemand gefragt, kennst du Jesus? Du hast versucht, deinen Nachbarn zu bekehren oder deinen Mann oder deine Frau zu bekehren. Aber wann wurdest du gefragt, ja, kennst du Jesus? Wie ist dein Fundament? Hast du ein gutes Fundament? Oder bist du nur so Halleluja-Christ, Holla-Hopp-Christ, so ein Schmetterling, oder der nur von Blume zu Blume rumfliegt? Gott tut nichts ohne unsere Einsicht. Und erst meine Einsicht hilft mir, den Willen Gottes zu erkennen. Herr, ich kenne dich nicht. Ich will dich kennenlernen. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Das war plötzlich eine Sehnsucht in meinem Herzen. Kennst du Jesus? Weißt du, und Gott erlaubt, das abzuschneiden dann und das abzuschneiden und das abzulegen und das abzulegen. Ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, als ich so in der Heiligung drin war. Wir sind immer das ganze Leben über in der Heiligung drin. Aber ich war mal in einer ganz besonderen Weise in der Heiligung drin. Ich habe gesagt, Gott, wenn du noch weiter an mir rumschnipselst, von mir bleibt nichts mehr übrig. Das muss weg und das muss weg. Und ich sehe es ein, dass ohne Überwindung, ohne Entsagen und der Abtötung, so tötet die Glieder, die in euch, verstehst du, die immer wieder aufleben, diese wilden Triebe, dieser wilde Mensch, der wilde Mann, die wilde Frau, töte diese Glieder und so weiter, ohne die wir die Seligkeit nicht erlangen würden. Und es wird, wenn du die Bibel aufmerksam liest, nicht nur die ersten Zeilen dieses A, sondern wir müssen dann fortfahren. Die meisten Leute wollen nur die Anfangsbuchstaben vom Alphabet. Von Buße, wie Hebräerbrief schreibt, von Buße, Bekehrung und Taufe. Wir wollen aufhören damit, wir wollen fortfahren. Also wenn du fortfahren möchtest, da passiert etwas, dass du plötzlich merkst, Mensch, was der Herr alles von mir verlangt. Und nicht nur das, da merkst du, wo du überall noch verhaftet bist und behaftet bist und wo du überall noch drinsteckst. Da merkst du, was du alles noch so brauchst. Ich habe gedacht, ich bin frei, aber dann habe ich plötzlich gemerkt, an was ich süchtig war. Und Gott musste mich von Kaffee trinken befreien, Coca-Cola trinken befreien. Verstehst du, all diese, wo ich trinke Coca-Cola, ich trinke Kaffee, aber er musste mich befreien, ich muss es diese Dinge nicht mehr haben. Ich kann sie haben und ich darf sie haben. Dann war sogar eine Phase, wo ich habe es gar nicht gemerkt oder gar nicht gesehen, dass Rauchen Sünde wäre oder Bier trinken Sünde wäre. Verstehst? Ich habe keine Probleme, eine Pfeife zu nehmen, mal eine Zigarette zu rauchen. Ich tue das nicht, was ich nicht brauche jetzt. Verstehst? Aber ich habe gemerkt, du musst und alles, wo du musst, bist du gefangen. Und wie viel Muss habe ich in meinem Leben gehabt? Als Christ war getauft. War erfüllt mit dem Heiligen Geist sogar. Und da bin ich behaftet gewesen mit so vielen Dingen. Weißt du? Und ich musste alle Kraft anwenden, um diese Dinge loszuwerden. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es nicht geschafft. Erst als der Heilige Geist in mein Leben kam und mir geholfen hat, habe ich gesagt, Gott, also wenn du von mir verlangst, ich werde von dieser Sklaverei nicht los. Du musst mich befreien. Und das ist eines dieser Fundamente, was mir sehr viel geholfen und gegeben hat, ist, dass ich einfach dem Heiligen Geist vertraue. Und der Heilige Geist ist es, dass das Wunder der Erlösung vollbringt und realisiert in meinem Leben. Ohne Kraftanstrengung. Ohne den Heiligen Geist kommen wir nirgendwo hin. Ich schaffe das nicht. Und ich habe gemerkt, Herr, ich brauche dich. Herr, ich brauche dich. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und sehe, wie ich meine. Und wenn es nicht so ist, stell mich auf einen sicheren Boden. Und wenn es nicht so ist, und ich habe gemerkt, du, das ist vielfach nicht so, wie es sein sollte. Was noch in meinem geistlichen Leben gefehlt hat. Und ich habe eines gemerkt, überall muss ich Gewalt anwenden, mich anstrengen. Und ohne Anstrengung geht es nicht. Und dann kommt noch dazu, dass der Teufel ständig hinter mir her ist. Ich weiß nicht, ob du sowas merkst oder weißt oder kennst. Aber plötzlich merkst du, deine Schwächen sind da. Ach, das kann gar nicht so schlimm sein. Weißt du, wir verharmlosen die Dinge. Das ist ja gar nicht so schlimm. Und ich habe gemerkt, vieles ist gar nicht so schlimm. Aber es kann einen gefangen halten und gefangen nehmen. Und überall, in all diesen Dingen, habe ich eines gemerkt, gehört nicht nur ein starker Wille, sondern die Kraft des Heiligen Geistes, um diese Veränderung zu erleben. Nicht nur Willen haben, ich will. Herr, steh mir bei. Das ist, was ich brauche. Bei jeder Heiligung, bei jeder Heilung, bei jeder Erlösung, bei jeder Veränderung, ich brauche deine Hilfe. Und Gott hilft uns erst. Gott hilft uns erst. Und jetzt will ich ein paar Wahrheiten sagen. Hat dein Leben ein Fundament? Er hilft erst, wenn wir den ersten Schritt machen. Wenn wir den ersten Schritt machen. Wir lösen die Lawine aus, nicht der liebe Gott. Wir, der Zachäus, von dem ich hier immer wieder spreche und immer wieder erwähne. Er sagte, wenn ich irgendwo versagt habe, wenn ich irgendwo Fehler gemacht habe, wenn ich jemanden betrogen habe, ich gebe, ich mach's. Der erste Schritt, der ist notwendig in unserem Leben. Egal, ob ich zum Briefkasten um die Ecke gehe oder eine Reise nach China antrete. Und das ist entscheidend, der erste Schritt. Ich will. Herr, hilf mir. Und es beginnt mit dem Lebenswandel. Ich löse es aus. Ich muss von mir aus sagen, Herr, ich will, dass das abfällt, diese Blätter, diese trockenen Blätter. Ich will das Ziel erreichen. Ich will mich bewähren. Ich will auf dem Weg bleiben. Ich will bei dieser Entscheidung oder zu dieser Entscheidung, die ich getroffen habe, stehen. Ich will weitermachen. Ich werde mich nicht aufgeben. Ich will, Herr, weitermachen. Und dann das andere kommt nachher, dass der Herr mir hilft. Aber zuerst mal, ich muss wollen, bereit sein. Alles, was ich von mir aus tue, das stärkt meinen Willen. Ich will gesund werden. Ich will fröhlich werden. Ich will mich freuen, weil das Himmelreich nicht von dieser Welt ist. Deshalb muss es immer wieder hart erkämpft und errungen werden. Und zwar zuerst einmal, ich will, und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wenn wir Kinder Gottes sind, für uns gilt ein anderes Gesetz. Und dieses Gesetz ist sehr trostreich. Matthäus 11, da heißt es, wo Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Manche denken, wenn sie zum Heiland kommen, da habe ich keine Last mehr, keine Schwierigkeiten, keine Probleme mehr, keine Kämpfe mehr. Kommt her zu mir, die mühselig. Ja, Herr, ich bin dabei. Aber dann sagt er gleichzeitig im nächsten Vers, und nehmt euch und nehmt auf euch mein Joch und meine Last. Und ich habe eines gemerkt, was zu den Fundamenten des Glaubens gehört. Ich muss anfangen, für den Herrn zu leben, für den Herrn da zu sein. Ich muss anfangen, den Herrn zu suchen. Ich muss bereit sein, auf den Herrn zu horchen. Ich muss den Herrn annehmen. Ich muss ihn suchen. Wenn wir mit Jesus gehen, ihr Lieben, kriegen wir den Heiligen Geist. Er gibt uns Kraft und stärkt uns. Deshalb ist mein Joch leicht und sanft, weil wir einen Helfer haben, einen Tröster haben, einen Beistand haben. Und ich habe eines gemerkt, der Herr und ich, der Herr und ich. Wenn wir beide zusammengehen mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dann ist das christliche Leben keine Belastung mehr. Ist das fast wie ein Spaziergang? Oder so wie der Henoch, er wandelte mit dem Herrn. In einer gottlosen Welt, einer heidnischen Welt, wie der Henoch lebt, noch nach der Sintflut, der Teufel war noch auf dieser Erde. Und nicht besiegt, ohne Golgatha und ohne was. Er wandelte mit Gott. Das ist keine Belastung mehr. Du lebst ein entrücktes Leben. Und das ist einfach, was ich gelernt habe. Da muss ich mich nicht mehr vergewaltigen, mich kasteien und quälen und auspeitschen. Warum? Weil Jesus schon alles für mich getan hat. Ich lebe jetzt auf seine Kosten. Durch die Hilfe des allmächtigen Gottes. Ich muss ihm nur nachfolgen, ich muss nur auf ihn eingehen und mit meiner Schwachheit zu ihm kommen. Wie heißt es in der Bibel? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Da muss ich mich nicht mehr anstrengen, ich muss alles dran setzen, ich muss mich hingeben. Ich muss sagen, Herr, ohne dich bin ich gar nichts. Ohne dich bin ich ein Waschlappen, ohne dich bin ich ein Feigling, ohne dich bin ich ein Weichling. Aber Herr, mit dir zusammen, da bin ich ein harter Brocken. Ja, mit dir zusammen. Die irdische Welt wird niemals den Menschen die ewige Seligkeit schenken oder vermitteln können. Die irdische Welt kann nur geben, was irdisch ist, was menschlich ist, was vergänglich ist, was so hinfällig ist, aber der Heilige Geist und die Gegenwart Gottes. Die irdische Welt, die sichtbare Welt, lassen wir hier beim Sterben alles zurück. Das bleibt alles hier. Alles ist im Sarg. Wir nehmen nichts mit. Wer sich aber schon zu Lebzeiten sich darauf einstellt, auf das geistige Reich Gottes, auf Jesus und sagt, um Jesu willen, mache ich das nicht. Ich mache vieles in meinem Leben nicht mehr um Jesu willen. Verstehst? Das ist meine Grundlage. Nicht mehr, weil ich nicht mehr darf und nicht mehr kann oder es mir verboten ist oder nicht erlaubt ist oder weil es, was weiß ich, gegen Gott wäre. Nein, um Jesu willen, aus Liebe zu Jesus. Ich helfe anderen Menschen aus Liebe zu Jesus. Ich muss nicht helfen, aber ich tue das aus Liebe zu Jesus. Ich vergebe aus Liebe zu Jesus, weil mir so viel vergeben worden ist. So, das Himmelreich leidet Gewalt. Ich muss mich immer wieder aufraffen, um Jesu willen. Um Jesu willen. Wer in Jesus ist, der hat an das Ziel, der das Leben erfasst, der weiß, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Das Reich Gottes ist bereits in dem Gläubigen, bevor er stirbt. Er ist in dem Gläubigen bereits seine Leitkultur. Von der sprechen wir immer wieder. Leitkultur. Das leitet mich. Diese Kultur leitet mich. Um Jesu willen. Nicht mehr, weil ich das nicht mehr darf und nicht, dass ich mich kann. Ich kann das schon noch. Aber um Jesu willen reiße ich mich zusammen. Um Jesu willen züchtige mein Fleisch, den alten Menschen, mein Ego. Das Reich Gottes ist die Leitkultur, die mein Leben bestimmt. Trachtet nach dem Reich Gottes. Da Das ist ein neues Gesetz plötzlich. Ich trachte nicht mehr nach dieser vergänglichen, sichtbaren Welt, nein, sondern nach der unsichtbaren Welt. Und die Welt ist nebenher, die läuft nur nebenher. Ich lebe, aber nur nebenher. Ich lebe das Leben des Glaubens, weil ich Gott liebe. Durch die Wiedergeburt bin ich ein Teil des Reiches Gottes, ihr Lieben. Die Gewalttätigen, die gehen weiter, sie lassen sich nicht aufhalten. Und das neue Leben setzt sich durch. So wie ein Samenkorn. Wir werden bald Frühling haben. Da werdet ihr sehen auf der Straße, über Beton, da bricht so Keimling durch. Verstehst du? Das neue Leben ist stark genug, er setzt sich durch. Das ist diese Gewalt. Die Gewalttätigen, die schauen nicht auf die Widerstände. Die gehen konsequent ihren Weg. Und wenn sie nach links nicht kommen, gehen sie nach rechts. Oder umgehen die Sache, wie auch immer. In der großen Kirche, wir haben so großen Kampf immer gehabt mit den Birken, über einen Dachrinnen oder irgendwo in einem Riss, wo ein Birkensame sich festsetzen konnte. Plötzlich, ja, da mussten wir die Ziegelsteine abreißen sogar, um zu entfernen. Die Birke ist sehr hartnäckig. Sehr hartnäckig. Und so sind Christen auch so richtige Birken, die, wenn der Glaube in Christus sich irgendwo festsetzt in unserem Leben, das beißt sich durch die Wurzeln. Ihr habt die Bäume abgeschnitten, verstehst du? Aber was kam? Da kam es nur umso mehr. Noch mehr Birken. Verstehst du? Dann nützt es nicht mit der Säge so ein bisschen da rumfummeln. Die Wurzel muss entfernt werden. Und das Fundament des Glaubens, der Nachfolge Jesu ist, wir müssen Wurzelbehandlung bei uns betreiben. Was auch immer ist, die Gewalttätigen, die reißen es an sich. Kraft und Energie ist notwendig und das ist der Heilige Geist, dass wir einfach entgegenstehen können gegen den Sturm, gegen die Widerwärtigkeiten. Und das Leben ist voller Widerwärtigkeiten, ihr Lieben. Wer das noch nicht kapiert hat, der lebt gar nicht richtig. Wenn jemand sagt, du, ich habe keine Kämpfe, entweder lügt er, oder er ist gar nicht mehr da. Das Leben ist voller Widerwärtigkeiten. Du brauchst übernatürliche Kraft, um dem ganzen Übel dieser Welt zu widerstehen. Da passiert so viel Ungerechtes, so viel Liebloses. Und da musst du alles dran setzen. Herr, ich bleibe um Jesu Willen. Ich kämpfe um Jesu Willen weiter. Warum viele Christen nach so kurzer Zeit als Christen versagen? Was ist der Grund? Was ist der Auslöser? Und ich habe eines festgestellt, ihr Fundament ist falsch. Sie haben falsch angefangen. Wenn du einmal anfängst falsch zu knöpfen, verstehst du, hast unten einen Knopf zu viel oder zu wenig. Und so viele haben falsch angefangen in ihrem geistlichen Leben. Sie haben kein gutes Fundament gehabt, keinen Tiefgang, sind nur oberflächlich gewesen, so wie dieser Mann, der auf Sand gebaut hat. Die Wurzeln haben wenig geistliche Nahrung gehabt. Das Haus braucht ein Fundament, dein Haus braucht ein Fundament. Ein so Wolkenkratzer, was das für ein Fundament hat, denk drüber nach. Und wir wollen bis in den Himmel, bis zum Herrn. Wenn ein Haus kein gutes Fundament hat, dann gibt es nach kurzer Zeit Risse, Verwerfungen, Schieflage, was auch immer ist. Meistens im dritten Stockwerk. Verstehst du, unten im ersten Stock merkst du gar nichts, aber je höher du kommst, desto größer ist die Verwerfung. Und dasselbe trifft auch auf unser Leben. Wir brauchen eine ganz solide Basis, ein Fundament. Ob das Fundament gut oder schlecht ist, merkst du nicht sofort, gleich morgen oder übermorgen, oft nach Jahren. Das merkst du, wenn sich alles gesetzt hat, wenn sich alles gelagert hat. Wir leben kein siegreiches Leben und oft fehlt uns die Standhaftigkeit. Warum? Weil wir nicht gelernt haben, in die Tiefe zu gehen. Unser Wurzelwerk, das verborgene Leben, weißt du, nur das öffentliche Leben, ach, Gott loben und preisen, mit Fahnen winken, mit Tüchern winken, was weiß ich, mit Schuhe winken, dieses Äußere, verstehst du? Nein, der Tiefgang, dieses verborgene Leben, was keiner sieht, hinter verschlossenen Türen, zu Hause, in der Freizeit, wenn du allein bist. Irgendwann gehen wir nach, wenn wir keinen Tiefgang haben, keine göttliche Leitkultur in unserem Leben, wenn der Druck und Stress zu groß wird, wenn Spannungen zunehmen, wenn Krankheiten plötzlich an unserem Fell nagen. Nicht nur Fell, sondern auch deine Innenorgane. Dann fangen wir wieder nachzudenken, was haben wir früher gemacht? Früher habe ich das alles nicht gehabt. Aber früher war es auch noch jünger. Überleg einmal, mit 17 hat man vieles nicht, was man nachher mit 70 hat. Ja. Und warum wir so viele Kranke hier bei uns in Deutschland haben, unser Volk wird immer älter. Ja, wir haben so viele 100-Jährige, 90-Jährige, 80-Jährige. Und da kommen die ganzen Zipperleins. Dinge, die einem nicht mehr gefallen. Und dann plötzlich tauchen Sachen auf. Und ich habe euch neulich gesagt, im Alter kommen die ganzen Sünden, die nicht aufgearbeitet worden sind, kommen wieder raus. Wenn du in deinem Leben viel sparen musstest, und sparen ist ja keine Sünde, aber sparen musstest, im Alter wirst du geizig. Ich kenne solche Leute, sogar fromme Christen, geisterfüllte Christen oder andere, die ihre alte Gewohnheit nicht abgegeben haben. Ja, das sind so viele Dinge. Plötzlich beginnt das Alte wieder durchzubrechen, dieses Unkraut, das drin war in unserem Leben, dieses Unbeschnittene. Man rebelliert gegen Gott und hadert gegen Gott. Warum hast du uns rausgeführt? Wären wir bloß nicht Christen geworden? Wären wir bloß nicht zu diesem Verein, in diesem Verein gelandet? Oder in dieser Gemeinde? Oder hätten bloß diesen Pastor nicht gehört? Ja, was ich alles schon gehört habe. Und dann geht man wieder zurück, was der Hund ausgespuckt hat, das frisst man wieder, tritt man ein in die Kirche, lässt man sich wieder, sagt man allem los. Ich kenne solche Leute, auch hier, die bei uns, die sogar geheilt worden sind, Wunder erlebt haben, sogar von Krebs geheilt worden sind. Verstehst? Die ignorieren alles. Das ist alles, ja, das ist alles nur Humbug gewesen. Einbildung, eingeredet. So kommt der Teufel. Wenn Schwierigkeiten auftreten, und Schwierigkeiten werden auftreten. Die Israeliten sind kaum aus Ägypten draußen, kein Wasser, kein Brot. Und dann schreien sie zu Gott, wären wir bloß in Ägypten geblieben. Da haben wir noch Brot gehabt, da haben wir noch Kümmel gehabt, da haben wir noch Fisch gehabt, da haben wir das gehabt. Und jetzt hier gab es noch nicht genug Gräber in Ägypten. Ja, und so fangen wir uns nicht zurückzusehen nach Ägypten. Früher, damals, als wir noch in der Esoterik waren, im Spiritismus waren, was weiß ich, in der Kirche waren. Leider, nichts mehr ist so wie früher, in aller Liebe. Du bist nicht mehr 17. Verstehst? 17. Und nichts mehr ist so wie früher. Alles vergeht, alles der Vergänglichkeit unterworfen. Auch du selbst. Wie hat sich die Welt in den 100 Jahren verändert, Brüder und Schwestern? Puh, die Welt hat sich radikal verändert. Wir erleben katastrophale Veränderungen auf allen Gebieten, im Guten wie im Schlechten. Es ist nichts mehr wie früher. Deshalb jammer nicht so mit dem Früher. Hör doch auf mit deinem Früher. Du bist jetzt und heute und hier. Wenn du nicht wiedergeboren wirst, wirst du das alles nicht mehr verkraften. Du wirst verzweifeln, du kriegst Depressionen, du wirst krank. Über diese Welt geht ein Gericht. Und weißt du, wir müssen eines zugeben, die Gerichte Gottes kommen nicht irgendwann in der Endzeit, in 1000 Jahren. Die Gerichte Gottes gehen bereits über diese Welt. Verstehst du? Gehen. Und die wenigsten merken es, weil die falsch gepolt sind. Die merken, die Welt wird gerichtet. Und deshalb heißt es in der Bibel, wer sich selbst richtet, der wird nicht gerichtet werden. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Über diese Welt breitet sich eine schwere Depression aus. Manche verlieren ihre Arbeitsstätte, die anderen das Geld, die anderen die Gesundheit. Weißt du, die Welt ist voller Verluste. Ungerechtigkeit nimmt überhand. Du wirst belogen und ausgenutzt. Selbst wenn du noch so fromm bist und noch so gut aufpasst, wirst du über den Tisch gezogen. Weißt du, ein Skandal löst das andere ab. Und bevor Gott eingreift, das hör mir gut zu, du brauchst ein Fundament. Wenn diese Dinge geschehen, dann erhebe dein Haupt, denn deine Erlösung naht sich. Und es geht nicht um die Entrückung und der Wiederkunft Jesu Christi. Jesus ist für dich wiedergekommen in dem Augenblick, wo du hier die Augen zumachst. Bist du in der Ewigkeit drüben. Bist gelandet auf dem Mond, Mars, Jupiter, Saturn oder was weiß ich, Pluto oder auf welchem Kometen auch immer. Verstehst? Beginnt die Reise in der Ewigkeit. Bevor Gott eingreift, hör mir gut zu. Das ist meine Feststellung, meine Entdeckung. Und ich bin für die Lehre, die ich bekommen habe als junger Christ, sehr, sehr dankbar dafür. Haben die Leute gesagt, wenn du anfängst mit Jesus zu gehen, haben manche nicht von den Anfangsdingen, sondern irgendwo später hat die Leute mir gesagt, es wird immer alles schlimmer. Der Kampf wird größer. Es wird alles dunkler, es wird alles kälter, es wird alles liebloser, es wird alles gefährlicher, es wird alles unübersichtlicher, es wird alles hoffnungsloser. Bruder, verzweifle nicht, gib dich nicht auf. Das ist das erste Weh, das kommt und vergeht. Dieses Weh. Bevor Gott etwas tut, kommen zuerst mal Katastrophen und Krisen. Der Engel posaunt und der Engel gießt seine Zornschale aus. Und das geht über unser Leben. Das Negative explodiert. Überall geht Unkraut auf. Du hast kein Unkraut gesehen. Nur noch positives Bekenntnis, nur noch redest von der Liebe Gottes. Und dann siehst du, dass nachts, während du schliefst, der Feind rübergegangen ist und Unkraut gesät hat. Und dann fragst, wo kommt das alles? Und dann sagt der Heiland, lass alles wachsen bis zur Ernte. Meine Engel werden kommen und sie werden Spreu vom Weizen trennen. Überall nimmt das Chaos überhand. Es ist nichts mehr so wie früher. Es wird nur noch schlimmer. Und soll ich dir sagen, ich habe es erkannt, Gott hat es mir gezeigt, das ist eine Demonstration der Macht Gottes. Gott arbeitet. Gott schläft nicht. Das Gericht Gottes geht. Bevor die Gnade kommt, ist das Gericht da. Und erst nach dem Gericht, nach der Katastrophe, kommt die Gnade, die Wiederherstellung. Gott tut gar nichts, bevor er etwas tut. Zuerst mal, er lässt alles wüst und leer werden. Seine Mühlen mal langsam und trefflich fein. Bevor Gott handelt, wird zuerst mal alles kränker, schwächer, kleiner, was auch immer ist, so arbeitet Gott. Weißt, sag nicht, dass es negativ ist, das ist positiv. All diese Dinge, was Gott tut, er macht nichts verkehrt. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Auch diese Dinge, was ich jetzt sage. Bevor Gott handelt, bevor Gott dich heilt, wirst du krank und kränke und am kränksten. Soll ich dir sagen, warum? Damit du ganz schnell zum Arzt gehst. Damit du schnell ins Gebet gehst. Damit du ganz schnell zum Herrn rufst, Herr, hilf, Herr, hilf, wir versinken, siehst nicht, wir verderben, wir plagen uns und quälen uns ab. Und das ist der Moment. Weißt du, wir sind ja fleischliche Menschen. Wir gehen erst zum Doktor, wenn es schon nicht mehr geht. Wenn die Schmerzen so groß sind, dass ich nicht mehr aushalte. Und auch zum himmlischen Doktor, Jesus Christus. Oh, jetzt geht's nicht mehr. Oh, Geschwister, betet jetzt. Betet für mich. Verstehst? Ich werde nie vergessen, wir haben eine rumänische Familie bei uns drüben in der großen Kirche gehabt. Und sie waren im Gottesdienst und da war das Mädel nicht ganz gehorsam. Verstehst du? Immer gespielt und geschnattert und was auch immer, was da war. Dann nimmt der Vater das Mädchen, und ich sehe das Mädchen wie heute noch. Das ist jetzt eine gute, nette Frau schon, lebt irgendwo in Deutschland bei München. Aber als kleines Mädchen nimmt der Vater an die Hand und nimmt er auf die Toilette zur Seite. Natürlich wird sie ein bisschen gesalbt, gesegnet. Und nimmt der Vater rüber und er zieht an der Hand. Und dann, bevor die Tür zugeht, sagt sie, Geschwister, denkt an mich. Denkt an mich, betet für mich. So versteht. Werde ich nie vergessen. Also, wenn wir wissen, was jetzt kommt, was jetzt passiert. Geschwister, betet für mich, denkt an mich. Bevor ich so gestreichelt werde. Gottes Mühlen machen langsam aber fein. Bevor Gott handelt, und das ist die Realität, Gott, weißt du, erlaubt, dass wir abnehmen, dass wir schwach werden, dass wir weniger werden, dass wir hoffnungsloser werden, dass wir erschütterter werden. Geschwister, denkt an mich. Das ist die Geschichte. Bevor man glaubt, kommt der Zweifel. Und man verzweifelt fast. Weißt du, ja, wie lange noch? Wann hört das endlich auf, der ganze Zirkus, das ganze Palaver? Und dann in dem Moment, wo du kapitulierst, sagst du jetzt, Herr, ich kann nicht mehr. Mach, was du willst. Ist der Moment, wo Gott handelt. Aber das ist ein Fundament, das muss dir jemand gesagt haben. Und das hörst du nicht in deiner Gemeinde, womöglich da heißt, dankt und lobt und preist den Herrn. Halleluja, Gott ist groß, Gott ist mächtig. Aber ich will die Wahrheit sagen. Was mir geholfen hat, war die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, was mich frei macht. Das ist, was mir hilft. Die meisten kennen nicht die Art und Weise, wie Gott arbeitet und seine Methoden. Weißt du, wir brauchen ein solides Fundament. Und ich bin Gott dankbar, dass ich in all diesen Jahren das lernen durfte für mich persönlich. Und eigentlich, ich lerne ja, wenn ich euch predige, ich lerne eigentlich für mich persönlich. Das ist meine beste Zeit, die Vorbereitung. Das ist da, wo ich am meisten gelehrt werde. Und da heißt es immer wieder, und Johannes, wie ist es bei dir? Und dann sage ich, Herr, aber ich möchte das sagen, meine Geschwister, und mir hat man das nicht gesagt, nicht immer so, wie ich es gebraucht hätte. Mich hat man oft, ja, angeschleimt, ohne um die Ohren gemalt und gestrichen. Wir brauchen Glaubensfundament. Wer an Gott glaubt, der kommt zu einem Punkt, wo er verzweifelt. Was hat Heiland gesagt? Ihr werdet euch alle an mir noch ärgern. Hat er gesagt? Alle. Petrus, Judas, Johannes, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Ihr werdet mich alle verlassen. Und die Frage ist, hast du dich, jetzt bitte sei ehrlich, lüg nicht, hast du dich schon mal am Heiland geärgert, dass er dein Gebet nicht erhört hat, dass er nicht so prompt eingegriffen hat, dass er nicht gleich 1.000 Euro geschickt hat und die Ecke, dass jemand vorbeigebracht hat? Verstehst? Hast du dich schon an ihn geärgert, dass er dir nicht geholfen hat, dich ins Messer rennen ließ, dass du Offenbarungseid machen musstest? Verstehst? Ich weiß, wovon ich spreche. Das sind Situationen, wo Menschen, Kinder Gottes hineingeraten. Herr, wo warst du, als mein Bruder im Sterben lag? Hat Martha den Herrn gefragt. Wo warst du? Die meisten Leute verstehen Gott nicht, weil sie das Fundament nicht haben. Und wenn sie schon verstehen, dann verstehen sie ihn falsch. Ja, Herr, ich glaube an die Auferstehung, aber erst am jüngsten Tag. Nein, nicht damals und nicht am jüngsten Tag. Jesus sagt, wenn du heute an mich glaubst, dein Bruder wird leben. Und wenn du selbst stirbst und wenn du heute stirbst, du wirst leben. Heute. Weißt du, wir glauben gerne an einen Heiland in 1000 Jahre. Oder wir glauben an Heiland früher, was er alles gemacht hat, damals. Anno dazumal. Aber dass der Heiland heute noch derselbe ist, fällt uns gar nicht ein zu glauben. Weil die Realität oft gar nicht dem entspricht. Aber mit dieser Realität müssen wir leben. Martha, wo hast du den hingelegt? Wo habt ihr den Lazarus begraben? Und Jesus geht hin und weckt ihn auf. Du siehst also, jetzt, wir müssen zuerst mal erleben, dass der Lazarus stirbt und stinkt sogar noch dazu. Das ist Gottes Arbeitsweise und nicht unsere Vorstellung. Es ist so wichtig, dass wir den Herrn erkennen. Wir brauchen ein Fundament, ein solides Fundament für unser geistliches Leben. Bevor Gott handelt, bitte erschrick nicht, was ich dir sage, aber ich fasse es zusammen, was im Leben der Menschen passiert, was ich erlebe tagtäglich. Bevor Gott handelt, wirst du Frührentner. Entschuldigung, verstehst wahrscheinlich nicht. Wirst Invalide, wirst arbeitslos, wirst heimatlos, wirst obdachlos. All das passiert, bevor der Heiland an dir was tut. Da gehen die Mittel dir aus. Am liebsten möchtest du sterben und betest, lieber Gott, schick ein U-Boot, das mich abholt. Oder so ein Fisch wie beim Jona. In solchen Zeiten brauchst du ein stabiles Fundament. Wenn das alles passiert, eine stabile, solide Grundlage, dass du sagst, Herr, mein Leben ist so oder so in deiner Hand. Egal, ob ich jetzt arbeitslos werde oder ein Invalide, heimatlos oder obdachlos. Vollkommen egal. Ich bin in deine Hände und mich kann niemand und nichts aus deiner Hand reißen. Diese absolute Sicherheit. Das musst du jetzt schon haben. Nicht erst nachher, wenn es soweit ist. In schweren Zeiten musst du genau wissen. Und ich sage dir, was mir geholfen hat, in diesen schwierigen Zeiten, ich habe viele schwierige Zeiten in meinem Leben gehabt. Ich habe eines gewusst, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin von Gott geliebt. Ich bin in seine Hände eingraviert und niemand und nichts kann und wird mich aus der Hand Gottes reißen. Und nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen, weder hohes, tiefes, vergangenes oder zukünftiges, was auch immer sein mag. Und ich habe eines gewusst, auch durch die schweren Tage, durch schwere Stürme, durch diese Engpässe, der Herr führt mich. Der Herr ist mit mir. Der Herr ist mein Hirte. Auch wenn mir alles fehlt, vorn und hinten. Der Herr ist mit mir. Alles andere kannst du vergessen. Die Liebe Gottes bleibt. Du bist sein Kind. Auch wenn ich nichts spüre von deiner Macht, dennoch bleibe ich bei dir. Weißt du, Wenn du das nicht hundertprozentig weißt, bist du verloren. Du kannst gleich dein Testament machen. Du musst wissen, er führt mich weiter. Er führt mich rein und er führt mich raus aus dem ganzen Dilemma. Das ist das Fundament, das Gott mir geschenkt hat. Und es rettet mich auch dann, wenn ich im totalen Chaos versinke, wenn ich nichts mehr machen kann, nicht mehr helfen kann, wenn ich im tiefen Loch sitze, auf dem Krankenbett liege, alles pleite geht und dieses Weltsystem geht zu Ende, früher oder später, wo du nichts mehr tun kannst, machtlos bist. Die Zivilisation ist am Ende und nichts, was der Mensch aufgebaut hat, das wird bleiben und wird überleben. Meine Bibel sagt, alles muss durchs Feuer gehen und das, was nicht verbrennt, das bleibt. Wenn Jesus sein Reich aufrichtet, wird nichts mehr so sein, wie es war. Weißt du, das wird alles ganz anders sein. Und er kann es nicht sagen, weiter so. Das wird alles vergehen. Da wird alles anders sein. Ganz andere Ordnung, ganz anderes System, ganz anderes Klima. Verstehst du, jetzt kämpfen die Leute dafür, das blöde Klima. Das hieß, die einen ertrinken im Schnee und die anderen, verstehst du, die wissen gar nicht, ja, wann fällt wieder Schnee, wann können wir mal Schneeball bauen. Und da, wie ihr erzählt habt, da fahrt ihr ein paar Kilometer weiter raus aus Berlin und schneit's. Schau, was in England los ist, in Frankreich, Spanien, jetzt diese Tage, nur nebenbei. Die werden richtig heimgesucht vom Unwetter. Es ist so wichtig, lass das Klima Klima sein. Gott wird sorgen, dass wir eines Tages ein ganz anderes Klima haben. Guck mal, wozu brauchen Sie auf dem Mars Klima? Oder Venus? Oder Jupiter? Verstehst du? Diese ganzen Klimasorgen. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Um Diesel hin und Diesel her. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Nur nebenbei. Bist du darauf vorbereitet und eingestellt, auf das, was kommt? Die Welt vergeht. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Als Israel aus Ägypten auszog, da war nichts mehr wie früher. In Ägypten gab es einen Bäcker, aber hier in der Wüste gab es keine Bäckerei weit und breit. Da lebten sie von Manna, von dem Wasser aus dem Felsen, von der Wolkensäule. Und nur so konnten sie überleben, weil sie Gott hatten. Und Geschwister, und genau das ist es. In all unseren Lebensphasen, Abschnitte, brauchen wir den lebendigen Gott. Ohne ihn sind wir verloren. Ohne ihn sind wir verloren. Du brauchst ein anderes Fundament, andere Lebensinhalte, andere Leitkultur. Ich will nur ganz schnell ein seelsorgerliches Thema hier streifen. Hat dein Leben ein Fundament? Und ein sehr seelsorgerliches Thema aufarbeiten. Viele Menschen fragen sich, wie kann Gott das alles zulassen? Wie kann Gott das alles zulassen in meinem Leben? Wie kann er das alles zulassen? Höre, sobald Gott in dein Leben hineinkommt, ist nichts mehr wie früher. Nichts mehr. Du bist eine neue Kreatur. Eine neue Schöpfung. Darf nicht mal alles so sein wie früher. Wie bisher. Du hast eine ganz neue Geschichte. Eine ganz neue Biografie. Du bist eine ganz neue Schöpfung. Nichts mehr wie früher. Also, mach dich drauf gefasst. Wenn du das nicht weißt, dann wirst du verzweifeln, wahnsinnig werden, Depressionen bekommen. Es ist nicht mehr so wie früher in deiner alten Religion, in deiner alten Kirche. Wenn dein Leben nicht stimmt, wird dir die Freude am Herrn ausgehen, die Lampe verlöschen. Wenn du nicht das Fundament hast, dann geht es genauso wie den törichten Jungfrauen. Das Öl geht aus, das Öl geht aus, das Öl geht aus. Der Wein geht aus, der Wein geht aus, der Wein geht aus. Die Freude geht aus. Weißt du, da kannst, wenn du nicht diese solide Grundlage hast, dann kannst du dich nicht, hör mal zu, in der Bibel heißt es, freut euch alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Alle Wege, die Gott dich führt, freut dich. Alle Wege, auch die krummen Wege, auch die Umleitungen, auch die Engpässe, alle Wege. Da, weißt du, wenn du mit Gott gehst und das Fundament hast, da trillerst und jubelst und jauchst, ist vollkommen egal, ob du auf der Höhe bist oder im Tal unten bist irgendwo. Spielt keine Rolle. Wenn deine geistliche Grundlage nicht mehr stimmt, wenn der Weg des Lebens dir schwer erscheinen und die Puste ausgehen und du sagst, Gott, wie lange noch, erlöse uns von dem Übel, verstehst? Aber wenn du mit Gott gehst, bist du egal. Du weißt, mein Leben ist in seiner Hand und muss nicht spinnen und verrückt spielen und von einem Extrem zum anderen pendeln. Wenn dein geistliches Fundament stimmt, weißt du, dann kannst du weitergehen, auch wenn nichts läuft. Da haben viele Christen große Probleme. Da muss immer was laufen, immer was los sein, immer was passieren. Nein. Und Gott ruhte am siebten Tag. Und Gott ruhte. Und dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Verstehst du? Wo nichts passiert. Ich bin eigentlich froh, wenn nichts passiert. Verstehst du? Da muss ich mich nicht aufregen, da muss ich nicht kämpfen, da muss ich nicht, was weiß ich, einkaufen gehen. Wenn nichts passiert, ist doch gut. Ist doch gut. Du musst dich nicht aufregen. Oh Gott, es passiert nichts. Manche Leute denken, es müssen ständig Zeichen und Wunder geschehen. Nein! Die hören auf irgendwann in unserem Leben. Und das nächste Mal, Leute sind entrüstet. Ja, ich kriege keine neuen Aufträge vom Herrn. Ich stoße an Grenzen meines Lebens. Ja, wir stoßen. Wir merken, das geht nicht immer so, wie wir wollen. Und dann plötzlich treten Risse auf, dann nehmen wir schnell Spachtel und kleben alles und verspachteln. Aber du merkst hinterher, ist der Riss noch größer wie vorher. Nach einer Weile, wenn es getrocknet ist, da gibt es noch mehr Spannung. Und die Spannungen machen sich bemerkbar, diese Risse in unserem geistlichen Leben machen sich bemerkbar, wenn das Fundament nicht stimmt. Wenn es austrocknet. Unten. Ja, es kommen Krisenjahre. Und wir bessern immer die Risse aus und immer wieder und immer wieder. Und es ist nicht mehr so wie früher. Mein Gott. Merkst du nicht? Weißt, das liegt nicht am Alter. Das liegt nicht am Alter. Das liegt an der Führung Gottes. Gott führt uns. Und es liegt an dem Fundament. Ich denke noch immer an diese Geschichte von Josua und Kaleb. Da steht der Kaleb mit 80 Jahren vor dem Josua und sagt, Josua, gib mir dieses Gebirge Hebron. Und seine Tochter ist noch verrückter. Verstehst du, gib mir die unteren und die oberen Quellen, sagt sie noch. Verstehst du, das ist noch radikal. Gib mir dieses Gebirge. Und dann sagt er noch etwas. Ich bin noch genauso stark, wie ich damals in Kadesh Barnea war, als Moses mit uns gesprochen hat und das Land verteilt hat. Ich bin noch genauso stark. Weißt du, wenn dein Fundament stimmt, bist du im hohen Alter noch immer so stark, wie du am Anfang deines Lebens warst, deines Glaubenslebens warst. Weißt du, die Kraft hat nicht nachgelassen bei diesem Kaleb. Ich bin noch genauso stark wie früher. Wie heißt es in der Bibel? Die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, die fahren auf wie Adler, die springen über die Mauern, die auf den Herrn harren. Wenn du das gelernt hast in jungen Jahren, und deshalb haben wir, als meine Frau und ich, wir haben uns vorgenommen, dass unsere Kinder, bevor sie in die Welt rausgehen, in der Pubertät und so weiter, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und wir haben darauf angelegt und Gott gesucht, dass die rechtzeitig den Herrn Jesus finden, noch bevor sie in die Welt hinausgehen, dass sie die Kraft haben. Und dann ist uns alles egal, denn die werden da durchkommen, bevor sie in diese Welt hinausgehen. Deshalb ist es so wichtig, bevor wir in die Welt hinausgehen, dass wir zuerst dem Herrn begegnen, den Herrn erleben. Bevor du rausgehst, dem Antichrist draußen begegnest, irgendwo, und wir begegnen ständig den Antichristen, den falschen Propheten, brauchst du die Begegnung des Herrn. Johannes auf der Insel Patmos, bevor er diese Vision da, diese Apokalypse hatte, hatte den Herrn gesehen. Den Herrn gesehen. Und dann konnte er alles andere verkraften. Das ist das Fundament. Den Herrn kennengelernt haben, den Herrn begegnet haben, den Herrn erlebt haben, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt zu haben, bevor man im Alter kommt und dann der einem die Tage nicht mehr gefallen. Der Zweck dieser Predigt ist, einfach zu helfen, den Kindern Gottes gutes Fundament in ihrem Leben zu legen, damit, wenn die Dinge kommen und die Dinge geschehen, die geschehen werden, kannst nichts abwenden, damit wir stehen können. Damit wir wachen können, damit wir beten können. Hör nicht auf dem Herrn zu vertrauen. Das ist, was ich dich motivieren möchte. Und dann möchte ich noch etwas sagen. Hör nicht auf meine Worte, hör auf die Stimme des Heiligen Geistes. Hör auf die Stimme des Heiligen Geistes. Lass den Heiligen Geist sprechen. Durch das, was ich hier heute Abend, Entschuldigung, quatsche, Lass es. Ich möchte das einfach nur plaudern sehen. Ich erzähle etwas, aber lass den Heiligen Geist zu dir reden. Habe ich das Fundament? Und was ist mein Fundament? Ganz schnell noch, bevor du nach Hause rennst, Buße. Buße ist etwas, hast du richtig Buße getan? Als du zum Glauben gekommen bist, bist du wirklich richtig durch die richtige Tür eingestiegen? Johannes 10, Vers 1. Bist du richtig in der Schafstall Christi gekommen? Bist du ein Schäflein Jesu Christi? Bist du das? Wie bist du in das Reich Gottes gekommen? Nur die Hand gestreckt? Alles schön und gut, das ist der Anfang vielleicht. Aber nicht alles. Oder bist du über die Mauer reingeklettert? In diesem Pferch? Wie hast du dich ins Reich Gottes eingeschlichen? Wie bist du da reingekommen? Bist du nur so fromm geworden vom Elternhaus, von der Familie her? Wie bist du da reingekommen? Der Weg zur Errettung nach Gottes Plan ist Buße, Reue und Jesus Christus. Ich bin die Tür. Und wer anders reingeht, der ist ein Dieb. Der ist ein Dieb. Buße ist ein Weg, ist der einzige Weg. Gott nimmt niemand zu sich in dem Himmel, ins Reich Gottes, der nicht über Buße und Jesus hineingekommen ist. Und das ist der Weg, den Gott vorbereitet hat. Das ist das Fundament für unser Leben. Hast du Buße getan? Johannes der Täufer hat es gepredigt, tut Buße. Jesus hat gepredigt, tut Buße. Die Jünger am Pfingsttag haben gepredigt, tut Buße. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Viele haben keine echte Buße getan. Tut mir leid. Ich weiß, was Buße ist. Weißt du, ich war wochenlang damit beschäftigt, meine Sünden loszuwerden. Ich habe sie aufgeschrieben, was mir eingefallen ist, aber das ist nicht alles. Mir geht es nicht, dass du die Sünden beim Namen nennst, sondern dass du richtig Buße erlebst. Jesus ist kein Flicker. Der flickt nicht da frischen Lumpen auf ein altes Loch, alte Riss, alte Hose oder einen Rock. Ohne echte Buße ist jede Bekehrung nur oberflächlich, ohne Tiefgang, ohne Langzeitwirkung. Wenn du keine richtige Buße getan hast, ich spreche über die Fundamente des Glaubens und ich werde wahrscheinlich heute gar nicht durchkommen, das ganze ABC, was so wichtig ist, um ein Fundament zu legen, aber ich bleibe nur bei diesem Thema Buße. So wie die Dresdner Kirche. Die haben die alten Steine wiederverwendet und jetzt haben sie den Schimmel in der Kirche. Und jetzt denken die Architekten, wie kriegen wir den Schimmel raus? Es gibt keine Lösung, um den Schimmel rauszukriegen. Kannst du Löcher in die Wand bohren, so viel du willst, bis nichts mehr da ist. Es geht auch mit dem alten Leben genauso. Wenn der Schimmel da ist, Sünde da ist, da kannst du machen, was du willst. Du wirst diesen Schimmel nicht aus deinem Leben rausbekommen. Buße, das ist die Voraussetzung für das Leben mit Gott. Der ganze Schutt, die ganzen Altlasten müssen entsorgt werden und weggeräumt werden. Und sind diese Altlasten und der ganze Schutt von deinem alten, früheren Leben, anno dazumal, bist du deiner Wiedergeburt wirklich aufgeräumt worden? Markus 1, Vers 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Wort Gottes ist hier klar und deutlich. Buße und Glaube ist unzertrennlich. Wenn man sich wirklich und aufrichtig bekehren will, dann braucht man Buße und Glauben. Das sind diese zwei Elemente, wie A und O, Alpha und Omega, das Fundament des Glaubens. Bist du sicher? Und ich frage immer wieder, bist du sicher, dass du Buße getan hast? Ja, ich habe meine Sünden bekannt, gebeichtet. Ich war in der Seelsorge. Buße ist mehr als nur Sünde zu bekennen, mit der Sünde zu brechen. Das ist Buße. Dem Teufel zu kündigen. Und zwar per Einschreiben. Satan, du hast jetzt kein Recht über mein Leben. Noch viel mehr. Da muss einem alles leid tun. Es reicht nicht aus, dass du, ja, dass jedem Dieb reicht es auch. Tut es leid, wenn er erwischt wird beim Stehlen. Jedem Mörder tut es leid. Ich würde es nie mehr wieder machen. Verstehst? Das ist nicht alles, dass es mir leid tut. Saul war Gott ungehorsam. Der König Saul wurde erwischt. 1. Samuel 15, Vers 24. Er gab zu, ich habe mich versündigt. Verstehst? Das ist nicht alles Buße, erwischt zu werden. Auf frischer Tat ertappt zu werden oder was auch immer ist. Oh, Samuel, rehabilitiere mich vor dem Volk. Sag, ja, Gott ist mit dir. Er wollte ja sich nicht blamieren vom Volk, dass die Leute alle wussten und erfahren, was mit ihm los ist, dass er Gott ungehorsam war. Es tat ihm nur leid, dass er erwischt worden war. Verstehst? Das ist aber die Buße, dass einem leid tut. Oh, jetzt haben sie mich ertappt, jetzt haben sie gesehen auf meine Schliche. David, König David ist ganz anders. Als er erwischt wurde, dann sagte er, ich bin schuld, liest Psalm 51, wie er Buße tut. Er weint, ist bitterlich zerbrochen. Er gestand die Sünde ein und er ist entrüstet über sich. So eine Drecksau, wie ich bin. Entschuldigung. Verstehst du? Der weint bitterlich über sich selbst. Ist verbittert. Lies Psalm 51 nur. Weißt du, auch König Ahab war wie Saul. Er hat ihm leid getan. Er hat sogar einen Sack angezogen und ist mit dem Sack rumgelaufen. Er hat gemerkt, ich habe falsch getan. Ich war nicht richtig. Das Gericht Gottes kommt über mich. 1. Könige 21, Vers 27. Aber es war keine echte Buße. Weißt du, Buße muss auch echt sein. Aus dem Herzen kommen. Es tut mir leid. Sorry. Weißt, nicht nur Leid und ich, wir haben in der Bibel, wo Menschen Buße getan haben, angeblich. Denk an Judas Ischariot. Er gibt das Geld zurück, entschuldigt sich bei den Priestern und sagt, du, hör mal, ich habe unschuldig Blut vergossen. Ich habe gesündigt, Matthäus 27, Vers 3 und folgende Verse. Er bekennt seine Schuld, aber er hat keine richtige Buße getan. Er ist nicht zum Heiland gekommen. Wir tun auch manchmal Buße, aber wir gehen nicht an die Adresse, wo Vergebung stattfindet. Er kam nicht zu Jesus. Und so gibt es viele Menschen, sie kommen zum Priester, sie beichten, aber es tut ihnen nicht leid und sie gehen nicht zu Jesus. Denn nur er kann Sünden vergeben. Nur er kann uns heilen. Nur er kann uns frei machen. Dieser Judas Ischariot war traurig über das, was er getan hatte. Und er sagte, ich werde das nicht nochmals tun. Aber er kam nicht zu Jesus. Petrus kam zu Jesus, er hat genau das Gleiche getan, war genauso schlimm. Buße, das ist ein Fundament. Nur ein Stein will ich heute ganz kurz noch streifen, das ist mir so wichtig. Buße, weißt du, mit einem gebrochenen Herzen, er weint bitterlich, bittet um Vergebung, Vater, vergib. Und dann Jesus stellt ihn wieder her. Unsere Wiederherstellung, unsere Vergebung und Reinigung muss über Jesus gehen. Nicht nur, dass ich Buße tun. Ich mache mich schuldig. Oh, ich habe Fehler gemacht, meine Eltern haben Fehler gemacht, alle haben Fehler gemacht. Wahre Buße ist Umkehr zu Gott, weg von den Götzen. Und das ist so wichtig, dass wir diese alten Götzen hinter uns lassen, was es auch immer sein mag und gewesen sein möchte. Diese Götzen. Und er sagt ja, ich bin kein Heide, dass ich Götzen anbete. Aber was ist mit Vergnügen? Mit Bequemlichkeit? Mit meinem Ruf? Verstehst du? Das sind unsere Götzen. Oh, wiederherstellen diesen Ruf. Mein Ego, mein Eigenwille. Das sind unsere Götzen und noch vieles mehr. Ich könnte die Liste fortsetzen bis morgen früh. Wir alle haben jahrelang unsere Götzen angebetet. Buße zu tun bedeutet, aufzuhören, sie anzubeten, sie zu schonen. Ja. Wahre Buße wird unsere ganze Persönlichkeit verändern, meine Gedanken, ich nehme mich nicht mehr wichtig. Wer nicht absagt allem, was er hat, kann ich mein Jünger sein, meinen Willen, meine Gefühle. Buße bedeutet, dass ich eine andere Einstellung zur Sünde bekomme, von der Sünde weg, hin zu Gott. Verstehst du, ich will nicht mehr sündigen, Herr, hilf mir. Und dann, Heiland, steh mir bei, dir nach. Plötzlich erkennen wir, dass unsere Sünde von Gott getrennt hat, dass wir verloren sind. Und plötzlich haben wir eine andere Lebensweise. Und so ich jemand betrogen habe. Der Mensch lügt 200 Mal am Tag, haben die Wissenschaftler festgestellt. Schlimm. So ich jemand betrogen habe. Plötzlich hat man einen anderen Lebensweg eingeschlagen. Und dann meine Gefühle. Ich will nicht mehr schuldig fühlen. Ich will nicht wie früher leben. 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 10. Weißt du, ganz neue Art und neue Weise. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Schöpfung. Buße ist, dass wir plötzlich diese Sünde hassen. Oh, ich mag dieses Übel nicht. Stinkt. Meine Vergangenheit, was ich getan habe, ist vorbei. Es ist alles neu geworden. Weißt du, nicht mehr zurück zu den Schweinen, wie der verlorene Sohn. Der ist zum Vater gerannt, dem Vater in den Arm gesprungen. Jetzt ist es hochinteressant. Weißt du, und plötzlich, er tut nicht mehr, was er will, sondern Vater, das, was du willst. Und auch nicht, was der Bauer wollte. Was du willst. Wir weinen und trauern darüber, über unsere alte Lebensweise, dass ich Gott verletzt habe, meinen Vater im Himmel verletzt habe. Weißt du, mir ist plötzlich bewusst, was ich getan habe. Ich habe Unrecht getan an Gott. Und das ist der Weg zurück zu Gott. Das ist Buße, das ist Fundament. Nicht mehr das alte Leben von früher. Mein Eigenwillen, mein Dickkopf, ich will das Leben genießen. Das wollte der Bub. Vati, gib mir mein Geld. Ich will jetzt in die weite Welt. Der verlorene Sohn, Lukas 15, lies mal. Kommt als gebrochener junger Mann zum Vater zurück. Papa, ich habe gesündigt. Weißt du, du musst nicht jede einzelne Sünde bekennen, wenn du Buße tust. Das kannst du auch gar nicht. Verstehst du, das schaffst du auch nicht. Aber Vater, ich will weg vom Schweinestall, ich will da in einem Kuhstall arbeiten. Oder in einem Schafstall jetzt. Nicht mehr dort, wo ich früher war. Wir müssen nicht einzelne Sünden, die wir jemals begangen haben, bekennen. Nein. Alles, was der junge Mann sagte, Vater, ich habe gesündigt. Und alles, was wir sagen müssen, ist, ich habe gesündigt. Und zwar mit dem Herzen. Nicht so wie der Judas. Judas hat auch gesagt, ich habe gesündigt, ich habe unschuldig Blut vergossen. Weißt du, es überschneidet sich. Nicht alles, was du sagst, ist Gottes Wort oder Ernst. Nein, es muss aus dem Herzen kommen. Und da liegen große Welten zusammen dazwischen, zwischen dem, was der verlorene Sohn sagte, ich habe gesündigt, Vater, und Judas Ischariot sagt. Da liegen Welten auseinander. Gott hört nicht nur die Worte, sondern Gott hört auch das, was das Herz sagt, was das Leben sagt, was meine Füße sagen, was meine Hände sagen. Die Frucht der Buße, was von der Johannes der Täufer dort in der Wüste predigt. Wenn wir echte Buße tun, dann ist unsere komplette Lebensweise total verändert. Die komplette Lebensweise. Dann leben wir total anders. Vom Zachäus lesen wir in Lukas 19 noch ganz schnell. Weißt du, er ist von der Gegenwart Jesu so überführt von seiner Schuld, dass er sagt, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Nicht, weil du es gesagt hast. Weißt du, dann tust du es nicht mehr, weil der Herrgott will, sondern du tust von dir aus. Ich will mein Leben ordnen. Ich will einen reinen Tisch machen. Und nicht warten, bis ich sterbe. Du kannst auch jetzt schon reinen Tisch machen, solange du noch lebst. Für ihn bedeutet das einfach ein finanzieller Verlust. Ich weiß, weißt du, ich verlange es nicht und ich erwarte es nicht, aber ich erlebe es immer wieder. Leute wollen gesegnet werden vom Herrn. Und manche, die wirklich ernst mit Gott gemeint haben und wirklich gesegnet wurden auch, sie haben den Zehnten nachgezahlt von Jahren. Weißt du, du musst es nicht tun, aber wenn der Herr dir zeigt, ich will wieder Ordnung schaffen über meine Finanzen, ich habe mich verschuldet von dann und dann. Und dann hat er, dieser liebe Bruder, nachgerechnet, wann kam diese Schuld, wann kam dieses Übel in seinem Leben, wo ich den Zehnten nicht mehr dem Herrn zahle. Und er sagt, ich zahle alles zurück, hat sein Konto geräumt. Was er noch konnte, hat sogar noch Kredit aufgenommen, um Zehnten zurückzuzahlen. Mag sein, verkehrt oder richtig, ist mir einerlei, aber von dem Moment, wo er reinen Tisch machte, hat Gott angefangen zu segnen, seine Firma zu segnen, und es ging aufwärts mit ihm. Als erstes, als Zachäus hier gesagt hat, Wiedergutmachung, ich leiste, ist egal, was es kostet, auch wenn ich jetzt pleite bin, wenn ich vielleicht das Haus verkaufen muss, wenn ich vielleicht, ja, zum Gericht gehen muss und meine Schuld bekennen muss, ist egal. Und wir dürfen uns nicht genieren. Ich habe einen Drogendealer mal gehabt bei mir in Heilbronn, der ist gläubig geworden und habe ich gesagt, jetzt eigentlich musst du jetzt zum Gericht gehen und deine Schuld bekennen. Und dann ging er zu Gericht nach Karlsruhe und wurde, ich bin mit ihm mitgegangen, habe gesagt, lieber Richter, wir müssen hier was in Ordnung bringen. Der Mann hat sich bekehrt, ist jetzt Christ geworden und er möchte bekennen, dass er sündig oder schuldig geworden ist. Und Sie können ihn verurteilen. Was Sie können mit ihm machen, ist, was er ist. Er ist bereit, sein Leben in Ordnung zu bringen. Und er hat 3 Jahre Gefängnis bekommen, weil er die Schuld nicht bezahlen konnte. Aber Dann wurde er auch nach kurzer Zeit wieder entlassen, weil er sich so gut geführt hat und in Ordnung war, aber Gott hat Gnade geschenkt. Und er ist sogar noch später sogar ein Missionar geworden. Das ist dank der Gnade Gottes. Aber zuerst einmal, sich stellen, sich der Schuld stellen, dem Versagen sich stellen. Ich bin schuldig geworden. Weißt du, wir haben Bammel gehabt, die Gemeinde hat zu Hause gebetet. Oh Gott, hilf, wenn dieser Bruder jetzt zum Gericht geht. Und sich stellt und sagt, ich habe das und das getan. Und es war gut, dass er ins Gefängnis kam, denn er hat ja seine Freunde mit verraten. Diesen ganzen Schmugglerring ist aufgeflogen dadurch. Und die hätten den umgebracht, wenn das rausgekommen wäre. Alles. Verstehst du, wenn er noch draußen gewesen wäre. Weißt du, Gott macht keinen Fehler. Aufs Gericht und ins Gefängnis ist eine Bewahrungsanstalt. Sei froh. Weißt du, Gott macht das wieder gut. Denk an diesen törichten Mann, an derselben Stelle. Weißt du, er hat so weit gegraben, bis er den Tiefgang erreicht hatte, bis er ein Fundament hatte. Und dann konnte er kommen, was er wollte. Es wird gut werden. Es wird gut werden. Nur wenn wir uns um eine echte Wiedergutmachung in unserem Leben bemühen und tief genug graben und genug aufräumen, wird Gott wundervoll bringen, dass wir erstaunen und einfach stehen und sagen, wie hast du das gemacht, lieber Gott? Und ich könnte euch Geschichten erzählen. Meine Zeit ist abgelaufen, aber ich möchte sagen, lasst uns aufhören, oberflächlich zu sein, nur alles zu vertuschen, zu übertünchen. Ach, das wird alles nicht so schlimm sein. Doch das ganze Ungeziefer muss raus aus dem Grab, muss raus aus der Urne, muss raus. Wenn wir eines Tages feststellen, das Fundament ist schwach und so weiter, und merken, du, da muss ich etwas unternehmen, damit mein Haus stehen bleibt. Sonst haben wir den schiefen Turm von Pisa. Verstehst du und weißt? Das wird immer wieder versucht, unterstützt. Und das Angst, der kippt bald um. Und so viele Christen sind solche schiefe Türme von Pisa. Weil man auf das Fundament nicht, auf den Grund nicht geachtet hat, dass er ein Sumpfgebiet ist oder was sonst auch immer gewesen sein mag. Der Grund, die Grundlage ist so wichtig. Im April mache ich an diesem Thema wieder weiter. Aber diesen Monat einfach auch Zachäus, diese Geschichte. Gott will, dass wir radikal werden zu unserem Fleisch. Uns selbst nicht schonen, sondern aufs Ganze gehen. Denn nur wenn wir radikal sind und aufs Ganze gehen, werden wir das Himmelreich gewinnen. Und die, die Gewalt anwenden, reißen es an sich. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass uns Jesus geschenkt hat. Der hat so viel für uns getan auf Golgatha. Er hat gekämpft, er hat gerungen. Und wir müssen uns nur noch mit Jesus identifizieren. Aber uns wird nichts erspart. Und wir werden vor nichts verschont. Wir müssen den gleichen Kreuzesweg gehen, um das Himmelreich zu ererben. Und dein Wort sagt klipp und klar, die Gewalt anwenden, die reißen es an sich. Herr Jesus, hilf uns, dass wir unser Leben nicht schonen. Unser Leben ist sowieso wertlos, vergänglich, ist irdisch, ja, ist begrenzt. Aber das ewige Leben steht auf dem Spiel. Halleluja, ich will streben nach dem Leben, bis dass ich's gewinne. Das ist mein Gebet heute. Amen.